Auf den ersten Blick ist Sokrates ein rechter Müßiggänger. Am Tag ist er auf den Straßen und Plätzen von Athen unterwegs und tut nichts anderes, als andere Leute in verzwickte philosophische Gespräche zu verwickeln. Dabei fragt er meist und lässt sein Gegenüber antworten. Sokrates ist bis heute eine rätselhafte Erscheinung in der Philosophiegeschichte. Er hat keine Zeile seiner Gedanken der Nachwelt hinterlassen. Alles, was wir über die Person Sokrates und seine Philosophie wissen, wissen wir aus Berichten und Werken seiner Zeitgenossen und von seinen Schülern. Sein berühmtester Schüler war Platon. Er hat vor allem Dialoge geschrieben, in denen Sokrates meist die Gespräche führt. Doch nicht nur der Nachwelt bleibt Sokrates ein Rätsel. Schon seine Zeitgenossen wundern sich über diesen Athener. Ein Kriegskamerad von Sokrates aus der Zeit des Peloponnesischen Krieges berichtet:
Über etwas nachdenken stand Sokrates vom Morgen an auf derselben Stelle und bedachte es. Und da es ihm nicht voranging, ließ er nicht ab, sondern blieb nachforschend stehen. Es wurde Mittag, und die Leute wunderten sich und sagten einer zum anderen, Sokrates stehe vom Morgen an da und sinne über etwas nach. Schließlich trugen einige Ionier, als es Abend war und nachdem sie gegessen hatten, ihre Schlafdecken hinaus, um ihn zu beobachten, ob er wohl auch die Nacht überstehen bleiben werde. Er aber blieb stehen, bis die Morgenröte kam und die Sonne aufging. Daraufhin entfernte er sich und betete im Weggehen zur Sonne.
In Friedenszeiten treibt Sokrates sich auf den Straßen von Athen herum und übt sein philosophisches Handwerk im Gespräch mit Leuten, die er auf der Straße trifft. Es scheint ihm egal zu sein, ob das Politiker, Handwerker oder andere Gelehrte sind. So kennen wir Sokrates aus den Schriften Platons. Heute ist es schwierig, die Lehren von Platon und Sokrates voneinander zu trennen, doch einige Gedankengänge gehen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf Sokrates zurück. Vor allem eine Forderung geht auf ihn zurück, meint der Philosoph Wolfgang Detel von der Universität Frankfurt.
Eine Idee ist, dass wir nicht nur nach irgendwelchen Richtlinien leben sollten, sondern dass wir uns ein ausdrückliches Lebenskonzept machen sollen, ein Konzept von einem guten Leben. Ein gutes Leben ist ein Leben, das gut für uns ist, in unserem wohlverstandenen, vernünftigen Eigeninteresse. Und die sokratische Empfehlung ist, nach einem solchen Konzept zu leben. Und das erfordert auch Selbstarbeit, Arbeit an uns selbst. Wir sollten unsere Handlungen immer wieder rückbinden an dieses Konzept. Allgemein könnte man diese zentrale Idee so formulieren: Wir sollten nicht nur naturwüchsig durch das Leben trudeln, unseren jeweiligen natürlichen Präferenzen und Wünschen unterworfen, sondern wir sollten eben durch explizite Selbstarbeit in einem Konzept des guten Lebens uns bewegen.
Das gute Leben ist das, worauf es Sokrates vor allem ankommt. Das Besondere an Sokrates ist aber, dass er von sich immer behauptet, dass er nicht wisse, worin das gute Leben besteht. Ja, mehr noch, er gibt sogar gern vor, nichts zu wissen. Und nur um diese Einsicht sei er klüger als manch anderer Athener. Deswegen sind die sokratischen Gespräche ein einziges Frage- und Antwortspiel. Er begreift sich in diesen Gesprächen als eine Hebamme, die anderen bloß dabei hilft, eigene Einsichten und Gedanken zu gebären. Das Wissen um sein Nichtwissen ist das Markenzeichen von Sokrates im alten Athen. Sokrates stößt viele seiner Zeitgenossen vor den Kopf, indem er ihnen im Gespräch zeigt, dass ihre Vorstellungen von bestimmten Dingen falsch sind. Und doch bleibt er unbeirrt bei seiner Überzeugung, dass es zum Wesen des Menschen gehöre, über sich und sein Handeln Bescheid zu wissen und sich darüber Rechenschaft abzugeben. Platon hat festgehalten, wie beispielsweise der damals sehr angesehene Feldherr Nikias über Sokrates berichtet hat:
Du scheinst mir nicht zu wissen, was geschieht, wenn jemand dem Sokrates ganz nahe ist und sich mit ihm auf ein Gespräch einlässt. Auch wenn er sich zunächst über irgendetwas anderes unterhält, wird er notgedrungen und unaufhörlich von jenem durch Reden umhergeführt, bis er dahin geraten ist, dass er sich selber Rechenschaft darüber gibt, wie er jetzt lebt und wie er sein bisheriges Leben gelebt hat.
Rechenschaft ablegen über das eigene Leben und Handeln, darum geht es Sokrates. Rechenschaft ablegen aber auch über die richtige Politik und die Kunst, eine Polis oder ein Gemeinwesen zu regieren. Und da muten Sokrates Gesprächsstrategien und Argumente aus heutiger Sicht mitunter fast komisch an. So mochte er im Gespräch zum Beispiel fragen: Wenn ich einen Schuh repariert haben will, wen muss ich dann damit beauftragen? worauf seine mehr oder minder begnadeten Jünglinge entgegneten: Einen Schuhmacher, o Sokrates. Danach mussten im Geiste noch andere Handwerker herhalten, bis zum Schiffsbauer, woraufhin sich schließlich die Frage aufdrängen musste: Und wer sollte das Staatsschiff ausbessern? Wie konnte ein solches Gespräch ablaufen? Wolfgang Detel nennt ein Beispiel.
Sokrates befragt beispielsweise nach Platon Generäle, die es eigentlich wissen müssen, was Tapferkeit ist. Und sie antworten mit bestimmten Ideen. Zum Beispiel behauptet ein berühmter General, dass Tapferkeit verständige Beharrlichkeit ist. Und Sokrates prüft dieses Wissen. Der General tritt auf mit dem Gestus, er weiß natürlich, was Tapferkeit ist, indem er zum Beispiel zeigt, dass sicherlich Tapferkeit zu den guten Dingen gehört, aber dass es ganz viele Fälle von verständiger Beharrlichkeit gibt, die wir keineswegs als gut ansehen würden. Dadurch ist die These widerlegt und die Einsicht in das Nichtwissen erreicht. Dann beginnt ein neuer Definitionsversuch und die Leute fangen an zu verstehen, wie kompliziert diese Fragen eigentlich sind.
Sokrates will mit seinen Gesprächen zunächst erreichen, dass die Menschen ebenso wie er einsehen, dass sie eigentlich nichts wissen. Durch sein beharrliches Fragen verwickelt er sein Gegenüber in Widersprüche und zeigt damit, dass das, was bisher als gut und richtig verstanden wurde, oft falsch ist. Es hält einer genauen Prüfung in der Diskussion nicht stand. Was aber bezweckt Sokrates mit diesen Gesprächen? Mit seiner oft lästigen Fragerei stellt er viele der damaligen Werte der Gesellschaft in Frage, aber an deren Stelle scheint er nichts Besseres zu setzen als seine Einsicht in das Nichtwissen. Was ist also das Hauptanliegen, das Sokrates verfolgt? Der Philosoph Markus Villaschek von der Universität Frankfurt weiß darauf eine Antwort.
Also ich glaube schon, dass das Hauptanliegen von Sokrates war, dazu beizutragen, dass die Menschen besser werden. Besser in dem Sinne, dass sie sich um, wie Sokrates das formuliert hat, um ihre Seele kümmern und nicht um ihren Körper. Und sich um die Seele kümmern heißt die Tugenden der Seele, also ihre besonderen Eigenschaften, die sie haben kann, zu kultivieren. Und dazu muss man aber zunächst mal wissen, was diese Tugenden eigentlich genau sind. Also etwa Freundschaft, Gerechtigkeit und so weiter. Und seine Fragen zielten eben vor allem darauf ab, klarzumachen, dass wir das, was wir eigentlich anstreben sollten, als Menschen, die sozusagen an einem Projekt der Selbstkultivierung arbeiten, dass wir das Ziel noch nicht gut genug erfasst haben und uns darüber zunächst mal Rechenschaft ablegen müssen, um dann in einem zweiten Schritt zu sehen, wie weit wir diesem Ziel schon nahe gekommen sind und was wir noch tun müssen, um es zu erreichen.
Sokrates' Fragen dienen also dem Ziel, die Menschen zu bessern und zum Nachdenken anzuregen. Richtiges Denken soll zum richtigen Handeln führen. Deshalb will Sokrates aufklären. Er forscht unentwegt nach der Wahrheit in seinen Gesprächen und nach dem, was als gut und was als gerecht bezeichnet werden kann. Seine Sorge gilt dem Recht und der Gerechtigkeit und dem wahren Wissen hierüber. Und das ist sicherlich auch bedingt durch die Umstände, die im 5. Jahrhundert vor Christus in Athen herrschen. Der Frankfurter Philosoph Wolfgang Detel meint, dass Sokrates Anstoß nahm am Zustand Athens zu dieser Zeit.
Seiner Meinung nach hat es offensichtlich nicht mehr funktioniert. Die athenische Demokratie war in der Krise, Athen war am Boden, hatte gegenüber Sparta im Peloponnesischen Krieg verloren. Die Demokratie war in der Hand skrupelloser Redner. Und in dieser Situation war es offensichtlich Sokrates Meinung, dass sich eine Umorientierung vollziehen muss. Und deswegen hat er diese traditionellen Werte kritisch hinterfragt. Aber der entscheidende Punkt war eben auch, dass damit ein Spiel der Argumentation in Gang gesetzt wurde, in dem es ja auch um gute Argumentationen ging. Ja, wir wollen ja unser gutes Leben nicht durch schlechte Argumente begründen.
Sein Tun rechtfertigt Sokrates durch eine innere göttliche Stimme, die zu ihm spreche und ihm aufgetragen habe, die Athener Gesellschaft wachzurütteln. Auch als er schließlich vor Gericht angeklagt wird, zeigt er sich äußerst beharrlich.
Solange ich noch atme und dazu imstande bin, werde ich nicht aufhören zu philosophieren, euch ermahnend und entlarvend, wem immer unter euch ich begegne. Und ich werde reden, wie ich es gewohnt bin.
In einem anderen Bild spricht Sokrates davon, dass Athen wie eine träge Stute sei und er eine Schmeißfliege oder Bremse, die er in die Flanke steche. Es bleibt nicht aus, dass einige Leute so etwas als unangenehm empfinden. Oft geschieht es, dass er sich in einem Gespräch dümmer stellt, als er eigentlich ist. Bis heute gibt es die sprichwörtliche sokratische Ironie. Und regelmäßig geschieht es auch, dass Personen in der Öffentlichkeit am Ende eines Gesprächs als die Dummen dastehen und sich vor Sokrates und anderen Zuschauern blamieren. Und so handelt er sich mit seinem Auftreten auch Feinde ein. Im Jahr 399 vor Christus wird er schließlich vor Gericht angeklagt. Die Anklage gegen den etwa 70-Jährigen lautet:
Sokrates tut Unrecht, weil er die von der Polis anerkannten Götter nicht anerkennt und neue göttliche Wesen einführt. Darüber hinaus tut er Unrecht, weil er die Jugend verdirbt.
Die Ankläger fordern die Todesstrafe und zunächst wird Sokrates mit knapper Mehrheit auch verurteilt. Er hätte sich leicht entziehen können und eine mildere Strafe als den Tod fordern können. Doch er verzichtet darauf, der Todesstrafe zu entgehen. Im Gegenteil, mit seiner Verteidigungsrede provoziert er seine Richter noch mehr.
Ich glaube, dass euch in eurer Stadt kein größeres Gut zuteil geworden ist als mein Dienst an dem Gotte. Denn was ich tue, ist nichts anderes, als dass ich umhergehe und die Jüngeren wie die Älteren unter euch ermahne, sich weder um den Leib noch um Geld eher zu sorgen als die Seele, dass sie nämlich so gut wie möglich werde. Wenn ihr mich tötet, werdet ihr nicht leicht einen anderen von dieser Art finden. Einen, der nicht aufhört, jeden Einzelnen unter euch aufzuwecken, zu überreden und zu schelten.
Und als ob das nicht schon genug wäre, fordert Sokrates noch, dass man ihm anstelle einer Strafe die Ehre der Speisung im Rathaus antragen müsse, die höchste Auszeichnung im alten Athen. Nun wird er mit großer Mehrheit zum Tode verurteilt. Doch auch jetzt besteht noch die Chance zu fliehen. Ja, seine Freunde bereiten alles Nötige dafür vor. Sokrates aber lehnt ab. Wenn man sein ganzes Leben lang von den Wohltaten des Gemeinwesens gezehrt hat, dann darf man nicht in einer schlechten Situation gegen die Gesetze verstoßen. Es sei eben Unrecht, wenn man glaube,
ein Mann, der auch nur ein wenig tauge, dürfe die Gefahr im Hinblick auf Leben und Sterben bedenken. Er müsse vielmehr, wenn er handle, allein darauf achten, ob er gerecht oder ungerecht handle und ob seine Taten die eines guten oder schlechten Menschen seien.
Auch am Ende seines Lebens, er wird kurze Zeit später den Giftbecher leeren, bleibt für Sokrates eine innere Gewissheit von Recht und Unrecht. Es bleibt ein Vertrauen auf die innere Stimme der Gottheit, die das Schicksal in die richtigen Bahnen lenkt.
Nun ist es Zeit, wegzugehen. Für mich, um zu sterben, für euch, um zu leben. Wer von uns dem besseren Zustand entgegengeht, ist jedem verborgen, außer dem Gott.
Fest steht, dass Sokrates in den Überlieferungen beispielsweise eines Platon bis heute fortlebt. Aristoteles lobt ihn dafür, dass er der Erste gewesen sei, der im Bereich ethischer Tugenden versucht hat, das Allgemeine zu definieren. Im Leben und in den Gedanken Sokrates hängen das Glück des Einzelnen und sittliches Handeln kompromisslos zusammen. Der Frankfurter Philosoph Markus Wilaschek sieht gerade hierin einen wichtigen Gedanken, der noch heute aktuell ist.
Ich glaube, dass auch etwas Wichtiges in der, kann man vielleicht sagen, sokratisch-platonisch-aristotelischen Tradition liegt, als etwas, was wir in der Neuzeit beigebracht bekommen haben, dass das Glück nämlich etwas Subjektives ist, vielleicht nicht uneingeschränkt stimmt. Wir neigen ja seit der Neuzeit dazu, Glück als irgendwie einen bestimmten Bewusstseinszustand, als eine angenehme Empfindung zu verstehen. Aber dass Glück etwas Objektives sein könnte, was darin besteht, eine bestimmte Rolle in einem Gemeinwesen auszufüllen und eine bestimmte Form von Leben zu führen, die nicht darin aufgeht, dass es aus der subjektiven Perspektive einem angenehm erscheint. Das ist etwas, was die antike Ethik vielleicht der neuzeitlichen Ethik voraus hat und was heute viele Autoren versuchen wiederzugewinnen.
Es gehört sicherlich auch eine gute Portion Mut dazu, wie Sokrates zu leben und seine Einsichten konsequent bis zum Äußersten zu leben. Die Verknüpfung zwischen der Suche nach Wahrheit und dem daraus folgenden sittlichen Leben ist etwas, das der Philosoph Wilaschek auch heute noch an Sokrates bewundert.
Ich denke, Sokrates ist die Personifikation der Philosophie. Sokrates ist der Philosoph schlechthin. Also wenn man überhaupt Philosophie betreibt, dann ist Sokrates in gewisser Weise immer eine Form von Idealbild. Auch wenn man inhaltlich in vielen Punkten ganz anderer Auffassung sein mag, so ist es doch so, dass Sokrates diese Verbindung von moralischem Anspruch und Wahrheitssuche in einer Weise vorgelebt hat, die, ich glaube, für die Philosophie und natürlich mittelbar auch für alle anderen Wissenschaften bis heute Vorbildcharakter hat. Und das ist heute noch genauso verbindlich wie vor 2.500 Jahren.